Ja, wer heute zum ersten Mal im Gottesdienst ist, der darf sich nicht wundern, dass ich heute gerne aus biblischer Sicht über das Thema Geld sprechen möchte. Also wenn ich mich recht erinnere, habe ich erst einmal in den 13 Jahren, wo ich hier bin in der Gemeinde, über dieses Thema gesprochen. Jeden Sonntag spreche ich über Jesus, aber heute auch über Jesus, aber Jesus und das Geld. Das zweite, Thomas hat es gerade schon gesagt, über Geld redet man nicht, wird meistens gesagt. Besonders in Deutschland ist das der Fall. In Amerika ist das ganz anders. Da zeigen sich die Reichen gerne, wie viel Geld sie verdienen. Die Kontoauszüge werden da gerne herumgereicht. Das steht im Internet. Das kann man herausfinden. In Deutschland ist da immer so der Schatten eines Geheimnisses darüber. Über Geld spricht man nicht. Interessanterweise nimmt Jesus dieses Sprichwort, diese Volksweisheit nicht ernst, sondern er redet über Geld, er predigt über Geld. Jemand hat mal nachgezählt und festgestellt, dass Jesus mehr über Geld spricht, direkt oder indirekt, als über Himmel und Hölle. Das ist ganz interessant. Also man kann das mal selber versuchen herauszukriegen, die Bibel aufzuschlagen, das Neue Testament durchzublättern, Evangelien. Und dann wird man feststellen, Jesus redet ganz häufig über das Geld. Manchmal sehr direkt. Wenn er uns den reichen Kornbauern vor Augen führt, der nach einer gewaltigen Ernte eines Tages meint, er hätte genug für sein Leben und sich darüber freut. Und Jesus sagt, und auch heute Nacht kann es passieren, dass du stirbst oder einem Richter stehst. Und das letzte Hemd hat keine Taschen. So sei es mal mit meinen Worten. Oder wenn er über die Macht des Mammons spricht und seinen Leuten sagt, ihr könnt nicht zwei Mächten gleichzeitig dienen. Dem Mammon auf der einen Seite und Gott auf der anderen. Ihr müsst euch entscheiden. Ihr könnt nicht auf beiden Seiten hinken. Und manchmal ist das so, dass Jesus so in einer Nebenbemerkung darüber spricht, wie bedeutsam auch Geld sein kann. Also mir ist das vor einiger Zeit wieder aufgefallen, bei der Geschichte vom barmherzigen Samariter, da kommt Geld drin vor. Zu der Barmherzigkeit des Samariters gehörte es nicht nur, Öl und Wein in die Wunden des unter die Räuber Gefallenen zu gießen. Zu seiner Barmherzigkeit gehörte es auch, den Verwundeten in der Herberge abzuliefern. Und dann eine Vorauszahlung zu leisten für den Dienst, den die Herbergseltern dort zu tun hatten. Und ihnen dann auch zu sagen, also macht euch keine Sorgen, wenn ich zurückkomme, werde ich euch erstatten, was ihr auch sonst noch für diesen Kranken, für diesen Geschundenen ausgelegt habt. Interessant war für mich auch, dass Jesus etwas tut, was man normalerweise nicht tut im Zusammenhang mit Geld. Dass er eines Tages im Tempel in Jerusalem sitzt und zuguckt, wie viel Kollekte die Leute geben. Ja, das machen wir ja normalerweise nicht. Weißt du, unser Sohn, als er so 10 oder 11 war, da war das so ein Hobby, sonntags im Gottesdienst die Augen offen zu halten und zu gucken, wer so rechts oder links was gegeben hat. Und dann haben die sich dann in der Jungschar darüber oder halt einen 100-Markschein reingeschmissen. Damals gab es ja noch keine Euros. Aber erwachsene Leute tun das nicht, gucken nicht, was der Nachbar gibt. Und schon gar nicht orientiert man sich an dem, was der Nachbar gibt in der Kollekte. Aber Jesus schaut interessanterweise zu. Zumindest einmal hat er das gemacht. Und da sieht er, wie ein Reicher, der ein Stückchen von seinem Reichtum in die Kollekte tut, und eine arme Witwe 2 Pfennige, so könnte man sagen. Und dann ist es interessant, dass Jesus nicht nur auf das Geld guckt, was da in die Kollekte hineinkommt, sondern auch auf das, was dahinter steckt. Und er sagt dann, der Reiche hat eigentlich nur ein Stück seines Reichtums gegeben, aber die Witwe mit ihren 2 Pfennigen hat alles gegeben, was sie zum Leben hatte. Eigentlich steht dort wörtlich im Text, sie hat ihr ganzes Leben in die Kollekte gelegt, mit diesen 2 Pfennigen. Und dann fragt er, was ist bei Gott wohl angenehmer? Welcher Betrag bewirkt bei Gott mehr das Stückchen von dem Reichtum des einen oder diese paar Pfennige der Frau? Und die Antwort, denke ich, liegt auf der Hand. Seitdem ist das bei mir so, dass ich immer vor Augen habe, wenn ich Kollekte gebe, Jesus guckt zu. Und das ist aber einfach gar nicht so einfach. Kennt ihr das auch? Da hat man nicht daran gedacht, das nötige Kleingeld für die Kollekte morgens einzustecken. Und dann kommt der Dietmar mit seinem Korb und hält einem sie vor die Nase und man macht das Portemonnaie auf und da hat man einen großen Schein auf der einen Seite und ein paar Pfennige auf der anderen. Der Herr Jesus schaut zu, was mache ich in so einer Situation? Und peinlich ist es auch, dann zu Dietmar zu sagen, kannst du wechseln. Zumal das Doofe ist ja, ich sitze vorne in der ersten Reihe, da ist fast noch nichts drin zum Wechseln. Da ging es mir in Dortmund immer besser, da saß ich dort oben auf einer Kanzel, so zwischen Himmel und Erde, da traute sich der Kassierer nie hin. Da bin ich immer kollektenfrei durch den Gottesdienst gekommen. Aber was mir ganz wichtig geworden ist an dieser Stelle, der Herr Jesus schaut zu. Und ihm alleine bin ich verantwortlich für das, was ich gebe. Um es mit Paulus zu sagen, einem fröhlichen Herz. Jesus, und das hat mich am stärksten bei der Beschäftigung mit diesem Thema beeindruckt, Jesus bezeichnet das, was er für uns Menschen getan hat, auch mit dem Bild des Geldes. Dass er als der Menschensohn sein Leben für uns gegeben hat. Warum? Als ein Lösegeld steht da dort für viele. Und wir lesen im Philipperbrief, dass er alle Schätze des Himmels, allen Reichtum des Himmels verlassen hat. Mensch wurde, Knechtsgestalt annahm. Und dann sagt der Apostel Paulus an anderer Stelle, Gott hat uns in Jesus alles gegeben. Also nicht nur den Zehnten, sondern alles, was er hatte, hat er uns in Christus gegeben. Und so endet ja auch der Apostel Paulus dieses Kapitel, das wir gerade gehört haben, von Werner hier vorgelesen, diese große Gabe Gottes, die wir preisen wollen und das auch mit dem, was wir haben, was Gott uns zur Verfügung gestellt hat. Auch das Alte Testament ist voller Hinweise auf Umgang mit Geld. Sollte man gar nicht vermuten. Da sagt Gott zunächst, dass er der Schöpfer ist, auch von Gold und Silber. Das bedeutet mit anderen Worten, dass das, was wir haben, was du im Portemonnaie hast oder auf dem Konto oder ich, letztendlich nicht mein Eigentum ist. Die Bibel unterscheidet zwischen Eigentum und Besitz. Man könnte auch sagen, alles, was wir an Vermögen haben, dazu gehört natürlich auch eventuell unser Haus oder unsere Eigentumswohnung oder unser Auto, alles, was wir an Vermögen haben, ist letztlich Eigentum Gottes. Aber er stellt es uns zur Verfügung als eine Leihgabe. Und wir dürfen mit dieser Leihgabe lernen, umzugehen und Haushalterschaft zu üben. Man könnte auch sagen, es ist das Taschengeld, das der himmlische Vater uns auszahlt. Und beim Taschengeld, das wissen wir als ehemalige Taschengeldempfänger, auf jeden Fall ist es ja so, dass wir es uns nicht erarbeitet haben, sondern dass wir es bekommen. Einige Eltern machen es dann auch so, dass jeder mit der Zeit sagt, das ist so eine Art Grundgehalt, das du bekommst, so ein arbeitsloses Einkommen. Aber du kannst es aufstocken, wenn du morgens die Kühe melkst oder nachmittags mit dem Trecker aufs Land fährst oder regelmäßig zu Hause die Toiletten putzt oder was auch immer. Solche Abmachungen gibt es ja in den Familien. Aber eigentlich weiß ich als Kind, Taschengeld ist etwas, was meine Eltern mir zur Verfügung stellen. Und es ist ja auch wichtig, dass Kinder an dieser Stelle lernen, mit Geld umzugehen und es einzuteilen. Und wir sagen dann als Eltern ganz oft, du musst auch was sparen von dem Geld. Überleg dir gut, wofür du das Geld ausgibst. Lohnt es sich wirklich, jeden Monat so viel für dein Handy, für die Telefonrechnung zu bezahlen, wenn du dir mal überlegst, vernünftig durch den Kopf gehen lässt, was du denn da alles rumsimmst? Vieles könnte man ja sehr viel einfacher anderen mitteilen. Manches ist gar nicht notwendig, dass es mitgeteilt wird. Hast du auch schon mit deinen Kindern mal über den Zehnten gesprochen? Und Taschengeld? Es gehört nach der Heiligen Schrift auch zu einem vernünftigen Umgang mit Geld. Im Alten Testament wird häufig vom Zehnten geredet. Und interessant ist, dass auf die Nichtbezahlung des Zehnten im Alten Testament keine Strafe steht. Aber auf das Geben des Zehnten wird ein besonderer Segen von Gott gelegt. Das ist ganz interessant, dass Gott also nicht sagt, wenn du den Zehnten nicht gibst, wirst du bestraft. Aber er sagt, wenn du ihn gibst, dann prüfe mich doch, sagt Gott, ob ich nicht die Türen und Fenster des Himmels öffne. Malachi 3 kann man das nachlesen. Und dich mit Segen überschütte. Der Zehnte ist im Alten Testament eine wunderbare Regel von den Erstlingen. Ein alter Bruder, der einen sehr schlichten Glauben an den Herrn Jesus Christus hatte und an die Heilige Schrift, der hatte diese Bibelstelle trachtet am ersten nach dem Reich Gottes so verstanden, dass er gesagt hat, ich muss immer am ersten meinen Gemeindebeitrag bezahlen, nicht erst am 31. Also wenn nichts mehr übrig ist. Der Zehnte war ja vom Alten Testament her eine Gabe aus den Erstlingen, der Ernte, der Tiere, die zuerst geboren wurden. Man gab Gott den Zehnten auch als ein Zeichen dafür, eigentlich gehört alles dir. So wie Abraham auch Melchisedek den Zehnten gibt. Und der Melchisedek damit signalisiert, ich erkenne dich als den Höheren an. Ich gebe dir den Zehnten. Und wenn wir Gott den Zehnten geben, dann erkennen wir ihn als den Herrn an, als den Geber aller guten Gaben. Als unseren Vater im Himmel, der uns regelmäßig unser Taschengeld zuteilt. Interessant ist, war für mich auch beim Beschäftigen mit diesem Thema, dass es im Alten Testament nicht nur den Zehnten gibt. Es gibt verschiedene Zehnte im Alten Testament. Deswegen steht in Malachi 3 auch nicht, so prüft mich doch und bringt den ganzen Zehnten in mein Haus, so wie wir das so häufig so klapsig hinsagen, sondern wörtlich steht dort und bringt die ganzen Zehnten in mein Haus. Das heißt, ein Israelit gab mehr als 10%. Es gab den Zehnten für den Tempel. Es gab den Zehnten für die Armenkasse. Aus dieser Armenkasse wurden Witwen und Waisen finanziert, aber auch Fremdlinge, die plötzlich auftauchten. Und es gab auch den Zehnten für den Haushalt des Königs, den Königszehnten. Und jemand hat mal nachgerechnet und festgestellt, dass ungefähr 30% des Einkommens eines frommen Israeliten von ihm weggegeben wurde, ein Drittel. Nun könnte man natürlich sagen, wir geben ja auch Sozialabgaben und Krankenkassenbeiträge und all diese Dinge. Also es ist schon ein Teil dieser Sachen. Aber, und denke ich, das ist die Frage im Alten Testament, erkennen wir durch unser Dahingeben an, dass Gott unser Herr ist? Das ist die entscheidende Frage. Das Finanzamt erkennen wir an, wohl oder übel, manchmal mit Zähneknirschen. Das heißt, es hat einen rechten Anspruch darauf und wehe dem, der seine Finanzamtszahlungen nicht regelmäßig leistet. Er wird also sehr schnell angedroht mit Einzug und so weiter. Gott droht nicht an, aber er verheißt einen Segen. Drei wichtige Dinge gibt es, die uns unser Umgang mit Geld, unser geistlicher Umgang mit Geld lehren soll. Das erste, Thomas hat schon darauf hingewiesen, Geld ist ein wichtiger Bereich unseres Lebens. Und wenn wir einmal darüber nachdenken, wie oft wir mit Geld in unserem Alltag beschäftigt sind, wie oft wir das Portemonnaie zücken, die EC-Karte, über unser Einkommen und Auskommen nachdenken. Vielleicht auch, wie wir Geld am besten anlegen. Ob wir mit der Rente zurechtkommen, die eventuell ins Haus steht. Ich bin ja jetzt auch in dem Alter, wo man schon ab und zu mal über Rente nachdenkt. Wie wir es schaffen, unsere Schulden zu bezahlen. Es gibt Leute, auch Christen, die sind heillos überschuldet. Ist ja heute auch so leicht, Schulden zu machen. 0% Zinsen. Geiz ist geil. Handy, moderne Kommunikationsmittel. Also wie viel Zeit in unserem Leben, in unserem Alltag wir damit beschäftigt sind, irgendwie uns mit Geld zu befassen. Und an dieser Stelle merken wir, es ist ein wichtiger Bereich unseres Lebens. Interessant ist auch in diesem Zusammenhang, dass über 50% der Geschiedenen sich gar nicht mehr über Fragen der Liebe oder solche Dinge miteinander streiten und auseinandersetzen, sondern es geht ums Geld. Es geht ums Geld. Also es ist ein ganz wichtiger Bereich unseres Lebens und von daher verstehe ich auch, dass Jesus zu diesem Bereich Stellung nimmt. In den Himmel kommt man ja ganz einfach bei Jesus. In die Hölle auch. In den Himmel kommt man, wenn man Jesus als den Herrn seines Lebens annimmt. Wenn man Jesus anruft, diesen Namen anruft, der über alle Namen ist, und sagt, Herr Jesus, etwa wie der Schächer am Kreuz, wenn du in dein Reich gehst, denk bitte auch an mich. So einfach ist das, in den Himmel zu kommen. Und es ist auch ganz einfach, in die Hölle zu kommen, nämlich das eben nicht zu tun, wenn der Weg zum Leben und der Weg in die Verlorenheit vor uns ausgebreitet werden und du dich entscheiden kannst, einfach zu sagen, ich entscheide mich nicht oder ich entscheide mich dagegen. Das ist eine ganz einfache Geschichte, deswegen muss Jesus gar nicht so viel über Himmel und Hölle reden, weil es so einfach ist, in den Himmel zu kommen. Was schwierig ist, das wird jeder Christ hier sagen, der schon lange mit Jesus unterwegs ist, was schwierig ist, ist in dieser Welt als Christ, als Jünger Jesu zu leben. Das ist nicht einfach. Denn wir sind ja Verrückte, sagt die Heilige Schrift. Verrückt in das Reich des Sohnes. Da gibt es andere Maßstäbe, sagt Jesus in seiner Bergpredigt. Völlig verrückte Maßstäbe. Wenn einer dich auf die eine Wange schlägt, dann halte ihm auch die andere hin. Das ist doch völlig verrückt in dieser Welt. In unserer Ellenbogengesellschaft. Also bitte viele andere Dinge auch. Und deutlich wird, wie schwer es ist, als Christ in dieser Welt zu leben. Und Geld ist ein wichtiger Teilbereich dieses Lebens. Wie gehe ich mit Geld um? Und ich verstehe das deshalb so, dass Jesus häufig über Geld predigt, um uns zu helfen, als Jünger mit Geld umzugehen. Das Zweite, Jesus möchte nicht, dass das Geld Macht über unser Leben gewinnt. Geld ist ja nicht nur einfach Geld, sondern Geld ist ein entscheidender Machtfaktor in dieser Welt. Und wir sind da irgendwie auch alle mit eingebunden, ohne es zu wollen. Denk an die großen Krisen, die zurzeit überall laufen. Versteht ihr eigentlich, was da wirklich passiert? Ich auch nicht. Was uns da ständig erzählt wird. Mit den Schulden in Griechenland und den Bankenzusammenbrüchen. Also ich verstehe da immer so Teilbereiche. Aber für mich ist das völlig unbegreiflich, wie Geld dermaßen die Welt regieren kann, dass täglich in unseren Nachrichten davon die Rede ist, dass sich unsere Politiker vom Geld die Tagesordnung ihrer Politik diktieren lassen müssen. Ist doch unmöglich. Wir haben die doch gewählt, um uns zu regieren. Und dann kommt plötzlich das große Geld und das kleine Geld und dann kommen die Schulden und die Politiker müssen ständig reagieren und laufen diesen Schulden hinterher. Wie viele Konferenzen haben Merkozy, so ist glaube ich jetzt der entscheidende Name, nicht Merkel und Sarkozy, jetzt schon abgehalten. Ja, nur wegen der großen Schuldenkrise. Geld regiert die Welt. Und Geld kann auch unser Leben regieren. Hier spricht ja von diesem Mammon, ihr könnt nicht zwei Herren auf einmal dienen. Und Geld kann uns regieren, wenn wir es nicht haben, und Geld kann uns regieren, wenn wir es haben. Also Leute, die ständig sozusagen unter dem Minimum leben, werden von Geld regiert. Und Leute, die mehr als genug haben, auch. Der reiche Rockefeller, großer Millionär, hat auch viel gegeben, aber erst im zweiten Teil seines Lebens. Der hat gesagt, rückblickend auf mein Leben, habe ich die Hälfte meines Lebens damit verbracht, Geld zu verdienen und habe dabei meine Gesundheit ruiniert. Und er sagt, die zweite Hälfte meines Lebens, die brauche ich dann, um mit dem Geld, das ich verdient habe, meine Gesundheit irgendwie einigermaßen wieder in Gang zu bringen. Oder zu bewahren, was da noch zu bewahren ist. Geld kann Macht über unser Leben gewinnen. Ob die Schulden es sind, die uns durchs Leben jagen, oder ob es noch mehr ist, was wir gerne haben möchten, was uns anzieht und was uns durchs Leben treibt. Und Jesus möchte nicht, dass, auch wenn in dieser Welt das Geld regiert, das Geld in deinem Leben regiert. Das möchte er nicht. Und darum sollst du das Geld in deinem Leben entmachten. Und das kann man am besten, indem man es gibt. Du sollst es entmachten. Es ist eine ständige Herausforderung. Es ist wahrscheinlich einfacher, in einer Gesellschaft zu leben, wo es kein Geld gibt. Bei eurem letzten Uganda-Besuch habt ihr berichtet, als ihr zurückkamt, dass ihr da so viele fröhliche Menschen getroffen habt. Die haben alle kein Geld. Aber sind fröhlich. In ihrer Armut. Also Geld macht wahrscheinlich, verändert den Blick des Menschen. Und Jesus möchte nicht, dass Geld dein Leben regiert. Sondern er möchte, dass Geld von dir regiert wird. Dass du es in die Hand nimmst, dass es keine Macht ausübt in deinem Leben. Und dafür gibt es wunderbare Regeln. Der Zehnte gehört zum Beispiel dazu. Ich denke an eine alte Schwester, die macht Folgendes. Sie hat drei Konten. Auf das eine Konto wird ihre Rente überwiesen. Dann hat sie zweites Konto, da überweist sie dann das Geld, was sie ins Reich Gottes investieren möchte. Und ein drittes Konto, da spart sie für ihre Beerdigung. Also ihre Zukunft, sie sagt, da sollen meine Verwandten nichts mit zu tun haben. Da kommt so viel, und wenn das genug ist, sie erkundigt sich da regelmäßig, nicht bei Magna, die wohnt woanders, sie erkundigt sich da regelmäßig, sagt, wie teuer ist eine durchschnittliche Beerdigung, und da kommt der Spargroschen dann dahin. Und das finde ich eine ganz interessante Geschichte bei ihr. Und ich denke, jeder muss da auch persönlich seinen Weg finden. Immer unter der Überschrift. Gott bestraft nicht, wenn du den Zehnten nicht gibst, aber er segnet, wenn du es tust. Und das Dritte, was wir lernen können hier an dem Text vor allem, den wir vorhin gehört haben, ist, dass Geld andere Menschen glücklich machen kann. Jesus selber sagt das schon, er sagt, schafft euch Freunde mit dem ungerechten Mammon. Geld kann andere Menschen glücklich machen. Kann sie motivieren. Kann sie in Gang setzen. Paulus schreibt im 9. Kapitel des 2. Korintherbriefes eigentlich ausschließlich davon, wie Geld andere Menschen glücklich machen kann. Er sagt, die Leute da oben in Mazedonien, die haben schon gehört, was für große Leistung ihr auf diesem Gebiet erbracht habt, wie viel Geld ihr da zusammengelegt habt. Und was ist passiert? Sie waren hochmotiviert und haben es jetzt auch gemacht. Und da sagt er, und dann denk doch mal an die Leute, denen das Geld zukommt. Was werden die machen, wenn sie Geld plötzlich bekommen? Er denkt ja an die Gemeinde Jerusalem. Werner hat darauf hingewiesen. Die nichts haben. Einige sagen selbst schuld. Die haben ja alles zusammengelegt und haben dann sozusagen aus dem Vermögen herausgelebt. Paulus sagt nicht selbst schuld. Das ist ein guter Ansatz, unsere geistliche Solidarität unter Beweis zu stellen. Zu zeigen, was uns der Bruder und die Schwester wert ist, auch wenn sie in Jerusalem wohnen, also weit weg von Griechenland. Und was werden die wohl machen, wenn plötzlich diese Geldgabe darüber schwimmt? Paulus selber will das Geld ja dahin bringen. Es gab ja noch keine internationalen Überweisungsabkommen wie heute. Also man musste das vor allem selber auch hinbringen. Er sagt, die werden hinfallen, hinknien, und sie werden Gott von Herzen danken, und euer Geld wird indirekt zu einem Lobpreisimpuls für die Schwestern und Brüder in Jerusalem. Und wisst ihr was, ich habe das mehrfach erlebt. Auf meinen Reisen nach Sigulda, nach Lettland. Das müssten eigentlich alle von euch mal erleben. Wenn wir kommen und das Geld dorthin bringen, wie dann die Geschwister dieses Geld auf den Tisch stellen und sich hinknien und unter Tränen Gott danken für diese guten Gaben. Das ist ein so faszinierendes Erlebnis. Sie nehmen das nicht einfach nur, stecken es in die Tasche oder bringen es zur Bank, sondern sie sehen darin ein Geschenk der geschwisterlichen Liebe und gleichzeitig dahinter ein Geschenk des himmlischen Vaters. Und das schmeißt sie zu Boden und lässt sie Gott von Herzen danken. Jesus möchte, dass wir Haushalter der vielen guten Gaben werden, die er uns geschenkt hat. Und er sagt dann, und wer im Geringsten treu ist, den will ich über vieles setzen, auch im Zusammenhang wieder mit Geld. Da geht es über die Talente, die unterschiedlich verteilt sind. Aber wo nachher dann der Herr der Talente fragt, was hast du mit deinen Talenten gemacht? Mit den Gaben, die ich dir anvertraut habe. Und zwei haben diese Gaben und Talente eingesetzt. Und einer hat sie vergraben. Ich wusste, dass du ein gestrenger Herr bist. Der hat also unter der Überschrift gedacht, wenn da was wegkommt, bestraft mich Gott. Aber die anderen haben es eingesetzt. Und Jesus stellt das als leuchtendes Vorbild vor Augen. Und sagt, wir haben gelernt, haushalterisch mit den Gaben umzugehen. Und sie einzusetzen, nicht für sich selber, sondern für ihren Herrn. Und wer im Geringen treu ist, und Geld ist ja letztendlich dann doch eine geringe Sache, niemand kann Geld mitnehmen. Es lohnt sich nicht, in Geld und noch mehr Geld zu investieren. Es lohnt sich nur, in Beziehungen zu investieren. Und da kann Geld manchmal helfen. Aber entscheidend sind Beziehungen zu Menschen. Und nur davon kann ich leben, solange ich lebe. Ich kann mir mit Geld ein Haus kaufen, aber kein Zuhause. Ich kann mir mit Geld ein, sag ich mal, nenne ich wieder mal mein Lieblingsessen, ein Cordon Bleu kaufen. Aber keinen Appetit. Ich kann mir mit Geld Unterhaltung kaufen, aber keine Freude. Es gibt so viele Dinge, die ich mir mit Geld kaufen kann. Aber das, was ich eigentlich zum Leben brauche, das ist immer geschenkt. Zum Beispiel die Liebe. Und deswegen sagt Jesus, bevor du anfängst mit den ganz großen Dingen, versuch mal im Kleinen getreu zu sein. In Sachen Geld. Kannst du dir die Hand nehmen, dein Portemonnaie, deine Kontoauszüge. Und dann kannst du gucken, Geld macht über mich. Ich will Haushalter sein. Was muss ich tun, um meine Schulden zurückzubezahlen? Was muss ich tun, um Schwestern und Brüdern zur Freude zu verhelfen? Wer im Geringsten treu ist, sagt Jesus, den will ich über vieles setzen. Amen.